The Game Mechanics, ein Podcast über Spielmechaniken und alles drumherum. Mit Marcel André Casasola-Greiner und Andreas Sujica.
Hallo Andreas.
Hallo Marcel.
Ich hatte ein Problem. Und zwar habe ich mittlerweile eine riesige Liste an Themen, die wir machen könnten. Und die Community hat angefangen, uns auch Themenvorschläge einzusenden, was ich sehr gut finde. Und die sind auch schon auf der Liste gelandet. Ich hatte ein Problem, einen auszusuchen. Jetzt habe ich das getan. Und lass dich überraschen, was es ist. Was glaubst du, was es ist? Nein, so können wir das nicht machen, weil du kannst ja gar nicht wissen, was es ist. Und dann sind die Leute traurig, dass ich nicht das Thema genommen habe, was du jetzt sagen wirst. Worum es heute geht, ist, was macht ein gutes Puzzle?
Oh nein. Oh ja, super meine ich, super. Yeah, yeah. Das ist ja ein schönes, einfaches Thema. Yeah.
Das Thema ist natürlich nicht einfach, aber ich dachte, du hast dich wahrscheinlich damit beschäftigt, weil du arbeitest ja jetzt gerade an einem Spiel, was Match 3 heißt. Das heißt, du baust lauter kleine Puzzles in das Spiel ein und müsstest eigentlich Erfahrung damit haben.
Da ist aber schon die Frage, ob das wirklich ein Puzzlespiel ist. Na gut.
Das werden wir sehen. Das kannst du mir vielleicht dann
Oh Gott, das ist ein Riesentief.
Erklären.
Also das ist ja so ein Rabbit Hole. Und das ist ja auch, ich weiß jetzt schon zwei, drei Hörer, die ich persönlich kenne, die an solchen Spielen wirklich arbeiten, die jetzt mit gespitzten Ohren da sitzen und mir danach alles Mögliche um die Ohren pfeffern werden. Ich glaube, es geht ja schon damit los, was man darunter überhaupt versteht.
Das stimmt schon. Es gibt ja zum Beispiel Spiele, die völlig offen sind, wo du Probleme löst und auf verschiedenste Arten lösen kannst. Ich meine, du hast ja an den Siedlern gearbeitet. Das ist ja kein Puzzle, irgendwie ein Siedlerbrett zu lösen, oder?
Nee. Die Frage ist ja, ist Rätsel und Puzzle für dich schon dasselbe oder ist das was anderes?
Ich glaube, ich mache einen Unterschied. Für mich ist ein Rätsel, hat weniger Schritte. Ich stelle dir eine Rätselfrage und dann weißt du, da kann es auch sein, dass du einfach die Antwort weißt, fertig. Ein Puzzle, glaube ich, besteht aus mehreren Bestandteilen und darauf will ich auch ein bisschen hinaus.
Okay, dann haben wir das ja schon mal ein bisschen eingeteilt. Was sind denn so klassische Vertreter für dich? Nur damit ich erstmal verstehe, worüber wir hier überhaupt reden.
Einen ganz einfachen Vertreter, den, glaube ich, jeder kennt, ist Portal. Du hast da einzelne Aufgaben oder Räume zu lösen und das ist ein Puzzle, das du lösen musst. Du musst auf eine bestimmte Art und Weise den Ausgang erreichen. Du hast mehr Freiheit als jetzt bei den ganz restriktiven Puzzles, aber jetzt nicht so viel, dass sich die Designer nicht vorher überlegen, was du tun könntest. Ich glaube nämlich, das ist der erste Schritt, den ein Puzzle ausmacht. Jeder Designer denkt vorher drüber nach, was du eigentlich tun wirst.
Ist denn jetzt so ein klassisches Point-and-Click-Adventure für dich dann auch primär aus Puzzlen bestehend, neben dem Narrativen?
Ich habe das Gefühl, dass die Point-and-Click-Sachen eher Rätsel sind. Das ist, also da würde ich den Unterschied machen für mich jetzt. Aber ganz spannend. Ich weiß nicht, ob es da eine allgemeine Nomenklatur gibt, die allgemein anerkannt ist.
Du hast jetzt nicht vorher rausgesucht, wie man Puzzle definiert.
Nee, für mich war das völlig klar und jetzt bringst du mein Gebäude zum Wanken.
Okay. Also das Lustige ist allein schon, wenn du jetzt bei Wikipedia guckst, was ich jetzt mal schnell gemacht habe, ja, wenn du Puzzle eingibst, dann findest du nur die englische Bezeichnung. Und wenn du dann nach der deutschen Sprache guckst, wird das als Geduldsspiel übersetzt. Das, glaube ich, sind Knobelspiele, meistens für eine Person, denen eine Lösung zu einem Problem gefunden werden muss.
Na gut, reden wir doch mal drüber, was wir damit überhaupt meinen könnten. Warum sage ich jetzt, dass Adventure Games kein Puzzle sind, sondern eher ein Rätsel? Ich glaube, zu einem Puzzle gehören gewissermaßen universellere Regeln, wie ich mit dem Spiel interagieren kann. Also nicht Sachen, die auf eine einzige Situation zugeschnitten sind, sondern ich habe zum Beispiel eine Bewegungsmechanik, mit der ich das lösen kann. Wenn ich jetzt allerdings von Aufgabe zu Aufgabe springe und jetzt sage, okay, hier habe ich eine Tür und im Spiel gibt es einen Schlüssel und der ist aber nur für die eine Tür, das würde ich ein bisschen jetzt abgrenzen von dem, worüber ich sprechen möchte.
Okay. Ich glaube halt, das ist auch echt ein bisschen problematisch, wenn die Leute halt Spiele vergleichen miteinander und sagen, das hat Puzzle, dann heißt das nicht, oder es hat Rätsel oder es hat, also man merkt, glaube ich, schon, dass dieser Begriff auch echt sehr offen und unterschiedlich benutzt wird, was es dann echt schwierig macht. Du bringst mich halt insofern ein bisschen mit dem Thema in die Bredouille, dass ich ja momentan, das kann ich auch sagen, eine meiner freiberuflichen Tätigkeiten ist momentan am Spiel Supra World. Da gibt es schon Supra Land, was ein Metroidvanian First-Person-Puzzle-Spiel ist. Und das hat ganz elaborierte und ziemlich clevere Puzzle. Und die sind auch ziemlich cool verschränkt. Häufig gibt es auch nicht nur eine Lösung. Und häufig musst du halt wirklich die Welt verstehen, rausfinden. Und dann hast du diese wunderbaren kleinen Aha-Momente, wenn dir auf einmal aufgeht, mit dem Zahnstocher kann ich ja nochmal da hinten hingehen und da war da ein Loch und dann resette ich irgendwie was, oder mit dem Zahnstocher, den kann ich ja in den Sofa poken und dann kann ich da drauf springen und dann komme ich irgendwie wohin, wo ich vorher nicht hingekommen bin und so weiter und so weiter. Und dann hat der Zahnstocher oder alle Fähigkeiten, die du so freischaltest über die Zeit, haben halt total viele Bedeutungen, gibt ganz viele Puzzle, ganz viele Sachen, wo man weitergehen kann. So, und das, der Anspruch bei dem Team, wo ich da mitarbeite, ist sehr hoch und die Puzzle sind unfassbar toll. Und ich habe das auch, bevor ich mit denen gearbeitet habe, hatten die schon im Early Access ein Kapitel draußen, das habe ich schon gespielt. Ach, und das ist so toll.
Aber das ist ein ganz guter Ansatz, glaube ich. Wenn du jetzt an eins von diesen Puzzles denkst, die du baust für Supraland oder Supra World, sagst du, ist das das neue Spiel?
Genau.
Oder eins spielst von deinen KollegInnen. Was ist denn das Erste, was so eine Spielerin sieht von einem Puzzle? Was ist das Erste, worauf sie stößt?
Meistens sind es irgendwelche Hinweise, erstmal unabhängig voneinander, die man gar nicht weiß. Nicht immer ist ein Rätsel präsentiert. Das finde ich halt schon bei dem Spiel das Besondere. Manchmal findest du auch Elemente zuerst und denkst dir so, oh, wo kann ich denn das verwenden? Manchmal gibt es aber auch ganz klare kleine Türen. Also ich nenne mal ein Beispiel, was ich persönlich sehr mochte. Da gibt es einen Raum, da willst du rein, da stehen Charaktere vor und wenn du da in die Nähe kommst, dann sagen die, verpiss dich und treten dich weg.
Ich würde sagen, und dein Beispiel illustriert es ganz gut, das Erste, was man bei einem Puzzle braucht, ist ein Problem. Wenn ich kein Problem habe, dann habe ich irgendwie auch kein Puzzle. Klar, du kannst auch eine Lösung für ein Problem zuerst finden. Das ist dieses typische Beispiel, was Ron Gilbert in seinem Pamphlet über schlechtes Spieldesign mal niedergelegt hat. Nämlich, du findest erst den Schlüssel und dann die Tür. Erst den Schlüssel und dann die Tür. Also, wenn ich kein Problem habe, wenn ich von A nach B komme, weil ich will nach B, dann empfinde ich das, glaube ich, nicht als Puzzle. Weil dann laufe ich da einfach hin. Wenn ich eh weiß, was ich zu tun habe, um irgendwas, was ich machen möchte, zu tun, dann empfinde ich das nicht als Puzzle. Wenn mir aber ein Hindernis in den Weg gestellt wird, dann kann ich zumindest überlegen, ist das ein Puzzle oder will der Game Designer, die Game Designerin mir sagen, hier nicht lang.
Ja, das ist ein guter Hinweis. Ich muss mal kurz einen Querverweis machen. Wir hören ja beide sehr gerne den Christian und den Gunnar von Stay Forever. Die spielen gerade hinter ihrer Paywall, haben die ja ein Format, wo sie meistens Adventures spielen. Da spielen sie gerade das Rätsel des Master Lu, eins der Spiele, das ich echt vor kurzem auch nochmal durchgespielt hatte. Vor kurzem heißt, glaube ich, vor 2 Jahren. Und das Lustige ist, sie dauert auf diese Momente gerade stoßen, wo sie sagen, ja, dann habe ich das gelöst und danach habe ich das Rätsel verstanden und ich hatte die Schlüssel alle schon vorher. Und ich amüsiere mich da königlich, weil ich da selber an den Stellen so hing und auch wie absurd das ist dann keine Tätigkeit, wo man das Gefühl hat, man hat was geleistet. Das gibt nicht diesen Aha-Moment. Also in dem Supra-World-Team reden wir halt immer von diesem Aha-Moment. Dieser Moment, wo du selber. Und das ist ja die Kunst. Du willst, also du hast ja gerade gesagt, also jetzt, das ist präsentiert und jetzt kommt ja der nächste Teil. Also wenn ich da eine Tür habe und die ist rot und ich habe einen roten Schlüssel, ja gut, das ist jetzt nicht so gerade ganz schwierig, dass vielleicht der rote Schlüssel für die rote Tür ist. Aber interessanter wird es ja, wenn du eigentlich ein bisschen obskurer oder ein bisschen, also du findest Hinweise und vielleicht schnallst du die noch nicht mal auf den ersten Blick, dass die zusammengehören, aber dann hast du diesen Moment, wo du im Kopf diese Verknüpfung machst, wenn ich das und das mache, dann passiert das. Und wenn das dann die Erwartungen erfüllt, ist das halt ein ganz toller Moment.
Das ist die Epiphanie, die du hast, dieses Heureka-Moment. Ich glaube, das kommt ein bisschen später. Können wir uns darauf einigen, du darfst auch Nein sagen, aber dann löcher ich dich. Können wir uns darauf einigen, ein gutes Puzzle braucht erstmal ein Hindernis, das ich als Spieler erkenne als Hindernis.
Ja, da können wir uns drauf einigen. Außerdem will ich nicht widersprechen, weil ich nicht weiß, wie du mich dann hier löcherst. Es ist heute eh schon sehr warm und ich will nicht noch mehr schwitzen.
Brauchst du eine Motivation, das Hindernis zu überwinden für ein gutes Puzzle?
Ich glaube, das kommt ein bisschen auf den Spielertypen drauf an. Ich glaube, da gibt es solche und solche. Also wenn ich zum Beispiel an Blueprints denke, dann habe ich da Puzzle auch einfach gelöst, weil das Puzzle halt da war, mit der Hoffnung, dass dahinter schon irgendwas kommt. Allerdings ist es dann so, dass wenn es dann da im Sande verläuft und ich das Puzzle gelöst habe und es sozusagen keinen schönen leckeren Kuchen dahinter gibt, wenn wir schon Portal erwähnen, dann ist es sehr deprimierend. Wenn ich natürlich weiß, dass das jetzt auf so einem Pfad liegt, also nehme ich nochmal Supraworld, die beiden Jungs, die mich da nicht durch das Tor lassen, ich schnall schon irgendwann, weil da so Kabel langlaufen, dass ich da mal rein muss. So, und das ist natürlich super. Das ist nämlich ein ganz kleiner Hint, dass da irgendwas ist, was mich weiterbringt. Die Kabel laufen dann zu einer Tür. Durch die Tür will ich halt durch. Und die Kabel verschwinden aber da, wo die halt vorstehen und mich nicht reinlassen. Das heißt, jetzt habe ich ein Problem und ich habe eine Motivation, denn ich weiß, irgendwas hat das mit dieser Tür zu tun, dann kriege ich wahrscheinlich diese Tür auf. Und das ist schon eine gute Kombination.
Ja, also dann halte ich das auch noch fest. Eine Motivation ist auch wichtig. Die kann aber auch einfach sein, okay, ich versuche jedes Hindernis zu überwinden, was in dem Spiel drin ist. Oder sie kann auch was anderes sein. Aber irgendeine Motivation brauche ich, sonst ist es auch kein Puzzle, weil dann werde ich nicht versuchen, das Hindernis zu überwinden.
Ja, wie gesagt, ich denke, es gibt aber auch, also es ist ja ein bisschen eine Frage des Kontexts. Wenn wir jetzt von so einem Kontext reden, dann schon. Wenn ich jetzt über mein kleines Match-3-Game da rede, dann ist natürlich die Motivation einfach nur, das nächste Rätsel zu bekommen. Ja, also das nächste Level zu bekommen.
Ist aber eine, finde ich, oder?
Ja, ist eine. Ich habe nur gerade überlegt, ob es ein Unterschied wäre. Ich habe diese Weltkarte extra eingebaut, damit man so ein bisschen so einen Progress hat, den man auch sehen kann. Aber auch dafür, damit ich die Wege verzweigen kann, weil es vielleicht Puzzle gibt, die für den einen oder den anderen schwieriger oder leichter ist, damit man Alternativen hat, damit man sozusagen 3 oder 4 Pfade hat von Sachen. Daher habe ich eine Weltkarte eingebunden. Ich habe gerade überlegt, wie viel anders sich das anfühlen würde, wenn ich alle, keine Ahnung, 50 Level Plank da liegen hätte.
Mhm, verstehe. Du hast ein Hindernis, du hast eine Motivation, das Hindernis zu überwinden. Was passiert in deinem Kopf als erstes?
Das fühlt sich jetzt allerdings hier so ein bisschen wenig an wie ein Dialog, Marcel, sondern eher, als wäre das hier so ein, ich habe ein bisschen das Gefühl, ich sitze hier in einer Prüfung.
Ich habe tatsächlich gar keinen richtig guten Plan, wo wir hinkommen, aber deine Antworten sind so gut, dass mir dann gleich wieder Sachen auffallen. Also was denkt man sich denn, wenn man vor so einem Hindernis ist? Was ist der erste Gedanke?
Also ich sage das erstmal aus Spielersicht. Aus meiner Sicht, wenn ich vor so einem Problem stehe, dann gehe ich tatsächlich erstmal so alles durch, was ich schon weiß vom Spiel, so was ich alles kann, was ich im Inventar habe, welche Fähigkeiten ich habe. Bleiben wir mal bei diesen Typen in der Tür. Ne, da fiel mir nicht viel ein. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, in dem Spiel gibt's einen Zahnstocher, da kannst du so Sachen poken. Dann habe ich erst versucht, um die drumherum zu kommen, weil ich dachte, vielleicht komme ich durch ein Fenster rein. Also ich habe erstmal sozusagen alles ausgeschöpft an Sachen, die ich so weiß. Und da geht's auch übrigens schon los, und da kann man schon auch die Adventures wieder nehmen, wenn ich jetzt vor so einem Rätsel stehe und mein Horizont von den Möglichkeiten, die ich habe, so groß ist, dann ist es halt schon schwieriger, alles erstmal durchzuprobieren oder zu gucken. Und dann auch Sachen, die dann irgendwie einem logisch erscheinen und dann nicht funktionieren, das ist das dann, was diese alten Adventures ja immer hatten. Ne, dann will der Designer eine Lösung, obwohl eine andere logisch gesehen halt komplett Sinn machen würde. Das heißt, ich glaube, ein Punkt, wenn wir dann nämlich, ich habe mal viel darüber nachgedacht, was macht einen eigentlich ein Rätsel schwierig und einfach? Und ich glaube, ein Parameter, um ein Rätsel schwierig und einfach zu machen, ist der Horizont der Möglichkeiten, die ich habe. Wenn der sehr, sehr, sehr groß ist, dann ist es halt grundsätzlich schwieriger herauszufinden, was jetzt passt.
Das heißt, du bildest dir eine Hypothese, wie du das Hindernis überwinden kannst und probierst sie dann aus, aber wo kommt die Hypothese her? Und den Ansatz fand ich jetzt ganz spannend. Was du machst, ist, du gehst erstmal durch, was habe ich denn schon? jetzt
was habe ich, was kann ich, was weiß genau. ich. Und da geht's ja schon los, dass das auch manchmal nicht so glockenklar ist. Also wenn ich jetzt sage, ich habe ein Inventar, das kann ich durchscrollen, da fällt mir dann ein, was ich habe, okay, easy. Wenn ich Fähigkeiten habe, die ich wirklich sozusagen habe, indem ich, also sagen wir mal, jetzt bei Portal, ich habe die Portal Gun und ich habe von mir aus diesen Glue oder ich habe also, ne, ich habe halt verschiedene Objekte, ob ich jetzt als Inventar habe oder um mich drumherum, aber das sind physische Repräsentanten von Objekten, ist das ja auch nochmal einfach. Schwieriger wird es, glaube ich, bei den Sachen, wo es um Wissen geht, das jetzt auch nicht unbedingt mitgetrackt wird. Also es ist, ich finde, es gibt viele Spiele, wo du so, ja, Gedanken hast, wie du was anwenden kannst sozusagen und da musst du dann halt vielleicht drauf kommen und ich, also ich habe es schon öfters erlebt, wenn ich ein Spiel länger nicht gespielt habe, dass ich vergessen habe, was man da ja noch so machen könnte und dann macht das das schon ziemlich schwierig.
Aber im Grunde.
Aber ja, ich habe diesen Horizont von Möglichkeiten sozusagen und die teste ich dann meistens durch erstmal.
Also im Grunde ist es so eine Art Mustererkennung. Du schaust dir das Hindernis an und überlegst dir, was von den tausend Sachen, die in einem Spiel drin sein können, könnte dazu passen oder irgendwie anwendbar sein. Ich finde einen Aspekt, das ist jetzt so ein Seitending, wenn wir darüber reden, wie macht man ein gutes Puzzle. Ich glaube, was super wichtig ist, haben wir auch schon oft angesprochen, ist der Kontrakt mit der Spielerin, nämlich wie sind die Regeln dieses Spiels? Portal ist da ganz gutes Beispiel. Bei Portal weiß ich, alles, was ich brauche für dieses Puzzle, ist in dieser Experimentierkammer. Ich weiß ganz genau, ich muss jetzt nicht 5 Stunden zurücklaufen, weil ich bin ja gefangen in der Kammer, um das Puzzle zu lösen. Das ist nicht in allen Spielen so. Es kann auch gut sein, hier ist ein Puzzle, ich muss aber eigentlich ans Ende der Welt gehen, um dieses Puzzle überhaupt zu lösen. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass Spiele das sehr rasch genau kommunizieren, ob sie ein Spiel sind, wo ich immer weiß, ja, die Puzzle-Lösung wird in der Nähe sein. Oder ich muss auch woanders gucken und woanders denken, out of the box denken vielleicht auch, um die Puzzle-Lösung zu finden.
Ja, ich finde, es geht sogar noch einen Schritt weiter, nämlich irgendwie mit der Konsistenz, die dir das Spiel bisher schon präsentiert hat. Also es gibt halt einfach, man kann ja eigentlich immer erstmal nur davon ausgehen, wenn du ein Spiel startest, das allererste Mal startest, dann hast du ja quasi nur das Wissen der echten Welt, ja, und auch da variiert das natürlich schon sehr, wer es spielt, ja, also keine Ahnung, ich kann jetzt nicht, vielleicht nicht erwarten, dass jemand Homer komplett zitieren kann und kann ihn dann sagen, fragen, was auf Seite 137 von Homer passiert, das ist außerweltliches Wissen, außerspielisches Wissen. So, aber also das kannst du ja weiterspinnen mit Konventionen, die ich halt kenne. Keine Ahnung. Wenn ich Stanley Parable anfange zu spielen, dann denke ich, oh, es ist ein First-Person-Ding. Ich kann interagieren. Dann habe ich ja schon ein gewisses Mindset sozusagen aus den Sachen, die ich bisher gespielt habe, wie das Spiel sich präsentiert, Videos, die ich vorher gesehen habe. Also es geht ja total weit zurück, was meine Erwartungshaltung ist, was in diesem Spiel Sinn macht und was nicht Sinn macht. Und ein Spiel wird dann, glaube ich, was die Puzzle angeht, echt schwierig, wenn das halt ständig so Magie hat oder wie sagt man? Moon Logic hat, genau. Also wenn das dann so völlig arbiträr zusammengestückt, wo du hinterher sagst, wäre ich ja nie drauf gekommen. Das passiert dir einmal und das ist schon ein Problem. Wenn es dir zweimal passiert, dann gibst du eh auf und dann klickst du nur noch alles irgendwie zusammen und probierst nur noch. Ich stelle mir das immer so vor, das ist jetzt eine kleine Tangente, aber wir haben, das war noch zu meinen Ubisoft-Zeiten, da haben wir viel über sowas wie Rational Level Design gesprochen. Also da ging es darum, dass Objekte und Dinge, die in der Welt sind, sich alle gleich verhalten. Das geht so ein bisschen auf Harvey Smith zurück, der hat mal ein ganz gutes, findest du auch noch online, der hat ein ganz gutes Dokument über Rational Level Design gesprochen im Rahmen von Deus Ex, weil als die Deus Ex gebaut haben, war das noch eine Zeit, wo jeder Level-Designer seine eigenen Level gebaut hat. Das heißt, die gleichen Türen sahen unterschiedlich aus und haben dann unterschiedlich reagiert auf Explosionen oder ich kann die mit dem Dietrich aufmachen und so weiter. So, und in dem Rahmen haben wir, und das war so um den Zeitraum, als er dieses Ding rausbrachte, haben wir viel über Rational Game Design und Rational Level Design gesprochen, im Sinne von, dass es halt konsistent sein muss und dass du den Spieler halt nicht so verwirren sollst. Also das schönste Beispiel, was mir damals so hängen geblieben ist, das war ein Splinter Cell Beispiel. In dem ersten Splinter Cell gibt's halt Rohre und da gibt's halt Rohre, an denen kannst du rumklettern und es gibt Rohre, die sehen auch aus wie die anderen Rohre, an denen du rumklettern kannst, aber an denen kannst du nicht rumklettern. So, das heißt, was dann passiert und das, ich mag dieses Bild einfach, ich kann das jetzt hier mit der Kamera gut machen, aber es ist verbal etwas schwierig. Das heißt, du musst dir einfach von außen vorstellen, dass da jemand durch die Gegend rennt, zu so einem Rohr, an dem Rohr schüttelt. Kann ich hier hoch? Ah, nee. Kann ich hier hoch? Ah, nee. Und dann in die andere Ecke rennt. Kann ich hier hoch? Oh, warte mal, da hinten war auch noch ein Rohr. Und dann dahin rennt und oh, an diesem Rohr kann ich hochklettern. Also so bescheuert, wie das dann von außen aussieht, ist es ja auch, so fühlt man sich ja auch, wenn man sowas spielt, wenn dann diese Sachen auseinanderbrechen. Das heißt, ich finde es, für diese Art von Spiele ist es sehr nuanciert, wie du schon durch Kleinigkeiten durcheinander gebracht werden kannst. Also bei Superworld haben wir das Problem auch. Ich habe mit David, der halt der Verantwortliche da ist, das ist dem sein Spiel, viel über die Rätsel gesprochen. Wir haben, glaube ich, letzte Woche oder so habe ich ihn mal gefragt, ich so, wie viel Rätsel bauen wir eigentlich so über die Zeit um nach dem Erstkontakt mit Menschen? Und die Ausbeute ist relativ gut, aber er sagt halt, es gibt halt manche Menschen, er sagt, ich gehöre leider dazu oder Gott sei Dank, die spielen die Sachen sehr ungewöhnlich. So, also 90% der Leute machen das so, wie du das überlegt hast und dann die 10%, die aber irgendwie ein total komisches Gehirn haben und das dann anders angehen, werden dann dadurch, dass der Charakter nur 45 Grad nach links gedreht ist und irgendwo hinguckt, interpretiert da jemand auf einmal was rein, was das für dieses Puzzle bedeutet und dann geht's halt schon schief. Das heißt, bei Superworld ist es tatsächlich so, dass extrem viel im Early Access beim Spielen, durchzugucken von Streams, nochmal an ganzen totalen Kleinigkeiten, und das kann bedeuten, wir bewegen den Coin nochmal 5 Zentimeter nach links. Also, und das hilft schon, dass die Leute das verstehen.
Ja, da hilft vielleicht manchmal Räume eng machen, Lösungen blockieren, die du nicht willst, die jemand ausprobiert, und ja, dich auf dein bestimmtes Set an Möglichkeiten zu beschränken, das du ausprobieren sollst. Ich glaube, was dann als nächstes passiert, ist doch, du stehst vor dem Problem und wir hatten gesagt, du gehst mal durch, was du für Mittel hast, und dann bildest du eine Hypothese und probierst die aus. Ist das nicht der Kern überhaupt von Puzzles, dass du Hypothesen bilden kannst, wie sich das Ding verhalten wird und die ausprobierst, im Gegensatz zu, du probierst einfach alles aus, was geht?
Ja, ich glaube, so ist es. Und ich glaube, das ist ein cooler Moment, wenn du von vornherein schon ganz aufgeregt jetzt auf einmal die Lösung hast und sie dann halt auch funktioniert. Ich glaube, der zweite Aspekt nehmen, also ich habe ja gerade gesagt, was macht so ein Puzzle schwierig? Das eine ist halt, ich habe super viel Auswahl. Der zweite Punkt ist meiner Meinung nach, wie trennscharf die Möglichkeiten sind. Das heißt, also was meine ich damit? Das ist wie bei einer Multiple-Choice-Frage, die du hast. Du hast 4 Antworten und die sind aber super ähnlich. Also zum Beispiel, keine Ahnung, in welchem Jahr ist das Lied von Blabla rausgekommen, und dann liegen die einen Monat auseinander, die 4 Antworten. Das kannst du halt durch Deduktion dann, also durch Ausschlussverfahren nicht mehr machen. Da kannst du nicht sagen, ah, das war nicht in den 70ern, das war in den 90ern, also fallen die 2 Antworten schon raus, und in dem Jahr war ja, keine Ahnung, ein Festival, also war das da. Also ne, solche Schlussfolgerungen kannst du ja nicht machen. Das heißt, das Übertragen auf Rätsel ist für mich, wenn es halt sehr, sehr ähnliche Antworten gibt, für dieses Rätsel zu lösen, dann die eine rauszusuchen, das ist der nächste Aspekt, wo ich so finde, was ein Rätsel schwierig macht. Und das ist deswegen auch meiner Meinung nach ein super diffiziles Thema, weil ich finde, gerade bei Rätselspielen, und deswegen brechen so viele Rätselspiele für mich auseinander und funktionieren nicht mehr, außer es sind wirklich sehr mechanische Rätsel, sag ich mal, ist einfach, dass du eine gewisse Erwartungshaltung hast und die dann auch in der Welt Sinn machen würde. In der Spielelogik macht die Sinn, in deiner echten Welt, aus der ich komme, macht die Sinn, aber das Spiel hat die nicht vorgesehen. Und das ist halt auch so ein Moment, wo ich immer denke, dann funktioniert ein Puzzle halt für mich nur noch schwer. Ich kann das mit den nostalgischen Point-and-Click-Adventures ganz gut ertragen, so, weil die halt diesen Nostalgiefaktor haben. Aber auch da, und Master Lu ist tatsächlich echt ein sehr gutes Beispiel dafür, auch da sind manchmal so Kombinationen, wo du erst hinterher denkst, ach so, das war die Lösung, wäre ich nie drauf gekommen. Und das ist halt scheiße. Oder es ist halt so, dass du sagst, ja, die Lösung macht eigentlich keinen Sinn. Also das würde gar nicht funktionieren. Das funktioniert halt nur in diesem Spiel.
Ah, das ist ganz interessant, so die falschen Heureka-Momente, wo du denkst, du hast das gelöst, weil irgendwas super gut passt in deinem Kopf, und dann ist es nicht die Lösung. Und ich glaube, ja, die sind aber interessant und wichtig beim Leveldesign. Ich entwickle Puzzles ganz oft mit, dass es eine sehr einfache Lösung für das Puzzle gibt, die sehr offensichtlich ist und falsch. Das heißt, du machst einen Ansatz, du siehst das Hindernis.
Wie gemein.
Ja, du siehst das Hindernis und du hast sofort eine Idee, ah, so muss man dem entgegentreten. Und dann probierst du es aus und dann geht's nicht. Und das kann gutes Puzzle-Design sein oder schlechtes Puzzle-Design. Schlechtes Puzzle-Design ist es dann, wenn du denkst, ja, aber warum ging das nicht? Gutes Puzzle-Design ist es meines Erachtens, wenn dir danach, nachdem du es ausprobiert hast, klar wird, ah, das konnte ja nicht funktionieren. Ich habe irgendwas übersehen. Oder, ah, hier ist noch eine Nebenbedingung, die da ist. Also wenn du vielleicht eine Erkenntnis dadurch gewinnst. Aber manche Spiele sagen einfach, nö, geht nicht, obwohl es völlig arbiträr ist.
Ja, da sind wir bei einem anderen Punkt. Ich finde halt, was so Puzzle angeht, ist halt das Feedback oder dass der Hinweise und Feedback sind da total wichtig. Also einmal ein Hinweis, was kann ich denn überhaupt machen? Aber halt auch mit die Erwartung irgendwie, also die Erwartung irgendwie gut zu managen, aber auch dann Feedback zu geben, wenn es nicht klappt und nicht dieses, also gut, ich komme jetzt immer wieder zu den, also ich finde halt, Adventures haben halt relativ starres und auch echt manchmal ein sehr schlechtes Puzzle-Design, aber dass da wieder ein Beispiel von ist, wenn der Protagonist dann sagt, das kann ich nicht machen. Ja. Und du dir denkst, ja, aber warum nicht? Ja, das kann ich nicht machen. Und wenn er nur einen Kontext geben würde und sagen würde, keine Ahnung, der Eisenstab ist zu groß für dieses Loch, dann denke ich so, ah, okay, dann muss ich was Kleines suchen, dann ist geil. Wenn er sagt, das kann ich nicht machen, dann denke ich so, ja, nach dem 10. Mal, wenn er das sagt, wird man halt auch langsam aggressiv.
Da hast du einen sehr schönen Punkt angesprochen. Was ich immer sehr befriedigend finde in Puzzle Games, ist, wenn es Zwischenschritte gibt. Das heißt, wenn mein Experimentieren zwar nicht belohnt wird mit, ich habe das Hindernis überwunden, aber belohnt wird mit, ich habe mehr und neue Erkenntnisse gesammelt.
Genau.
Ich kriege ein bisschen kleine Brotkrumen, ah, das funktioniert nicht, aber da war doch irgendwas Spannendes dran. Ich kriege einen Zwischenschritt von meiner Rätsellösung oder ich kann eine ganze Klasse ausschließen von Lösungen. Also einfach, dass ich das Gefühl von Progress habe und es nicht einfach schwarz-weiß ist, das geht oder es geht halt nicht.
Ja, ich finde, du sagst da einen interessanten Punkt. Und zwar hast du gerade gesagt Zwischenschritte. Und also ich nähere mich viel dieser spielmechanischen Sachen immer über die Frage, was ist die einfachste Situation und was ist die schwierigste Situation. Weil ich finde halt, wenn du etwas nicht steigern kannst im Spiel, von ich habe was Einfaches und ich habe das dann in schwer, dann ist das keine Spielmechanik mehr, sondern dann ist es eine Aktion. Also zum Beispiel, wenn ich zu einer Tür gehe und einen Knopf drücke und dann geht die Tür auf, ist das halt keine Spielmechanik, sondern das ist eine Aktion, die ich halt mache. Vielleicht ist dann die Spielmechanik, welche Tür ich öffne, aber das Türöffnen an sich ist nicht, wenn ich das spannend machen wollen würde, eine Tür zu öffnen, dann müsste ich da halt irgendwas hinlegen mit, keine Ahnung, ich muss die ganz schnell mit dem Button smashen, um die aufzudrücken oder, ne, also ich kann, aber für mich ist immer der Lackmustest oder der Filter zwischen, was ist eine Spielmechanik und was ist eine Aktion, ist halt immer diese Frage, was ist die einfachste Situation und was ist die schwierigste. Und bei einem Rätsel ist meiner Meinung nach, wenn ich mir überlegen würde, was ist die einfachste, ist es, es gibt eine Frage, es gibt eine Antwort, die Antwort ist total trennscharf, es gibt nur einen Schritt, den ich machen muss und es ist super offensichtlich. Das ist dieses, ich habe eine rote Tür und ich habe einen Schlüssel. Das klingt erstmal auch wie eine Aktion, aber wenn ich später andere Türen habe oder andere Sachen habe, dann wäre das maximal komplizierteste ist, meine Lösung hat, ich spinne jetzt mal rum, 12 Schritte, jeder Schritt an sich hat so einen großen Horizont von Möglichkeiten und diese Möglichkeiten sind alle so wenig trennscharf, also dieses Multiple-Choice-Beispiel, die sind alle so wenig trennscharf, das sind 12 verschiedene Gelbtöne und ich kann noch nicht genau erkennen, welcher. So, das sind erstmal, wie offensichtlich ist es, wie viele verschiedene Varianten habe ich, wie viele Schritte brauche ich, um das Gesamtpuzzle zu lösen. Man kann ja theoretisch sagen, das gesamte Spiel ist halt ein Puzzle. Ich finde, dann wird es ein bisschen abstrakt und schwierig, aber genau, so würde ich halt, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Match-3-Game nehme, dann habe ich mir auch überlegt, was ist das einfachste Level mit den Spielmechaniken, die ich habe und was ist das komplizierteste. Und um das rauszufinden übrigens, das ist ganz interessant, das kann ich nicht auf ein Stück Papier machen, sondern das ist was ich bauen muss und ausprobieren muss, weil es ist erstaunlich oft und das muss auch jemand anders dann oft ausprobieren, weil man ja selber viel zu viel Wissen hat. Das ist übrigens auch ein großes Problem beim Puzzle-Design meiner Meinung nach, oder Rätsel-Design, meiner Meinung nach ist, dass das, du tauchst da so ab, dass du halt davon ausgehst, was du alles weißt. Das heißt, meiner Meinung nach funktionieren die Dinger nur iterativ. Also du musst sozusagen Leute davor setzen, die das spielen, und dann schlägst du dir vor den Kopf, was die alles nicht sehen und nicht verstehen, was für dich super offensichtlich war.
Hier vielleicht mal ganz kurz eingehakt, ein großes Missverständnis, und bestimmt hat es niemand von unseren HörerInnen, aber ein großes Missverständnis ist, ein schwereres Puzzle ist ein besseres Puzzle. Das ist nämlich nicht unbedingt so. Schwierigkeitsgrad hat eigentlich gar nicht so viel damit zu tun, ob ein Puzzle sich gut anfühlt oder nicht.
Ja, vielleicht ist es auch eher, na doch, also bin mir gerade nicht sicher, ob ich dir nicht widersprechen möchte. Ich widerspreche dir nicht bei ein schweres Puzzle, ein gutes Puzzle muss nicht ein schweres Puzzle sein. Das ist richtig. Ich glaube aber, wenn du halt ein Spiel machst, wo es sich darum dreht, dass es Puzzle sind, dann müssen die in ihrer Komplexität und in ihrem Schwierigkeitsgrad steigern. Und dann, wenn ich mir dann auch so ein Portal angucke, dann habe ich halt erstmal nur ein Portal, wo ich durchgehe, um an den Knopf zu kommen. Irgendwann schleudere ich mich da durch. Irgendwann benutze ich Rampen und was weiß ich alles. Irgendwann, also was ich damit sagen will, ist, die Möglichkeiten werden immer mehr, aber auch gleichzeitig werden natürlich die Puzzle immer obskurer und auch schwieriger zu lesen. Also gerade bei Portal gibt es hinterher welche, wo du erstmal in den Raum reinkommst und erstmal sagst, what? Okay, hier ist was, da ist irgendwie weißer Glue und da ist irgendwie, da kann ich springen und da kann, und es braucht eine ganze Zeit lang, bis du überhaupt erstmal die Informationen alle gesammelt hast, die du brauchst, um dir ein Bild zu machen, was denn hier überhaupt das Puzzle sein könnte. Das Einzige, was du von dem Puzzle im Portal immer weißt, ist, du musst den Ausgang finden. Das ist schon mal super, weil ne, da ist erstmal keine Frage, was ich machen muss. Ich muss hier wieder rauskommen. Aber wo und wie und in welcher Kombination wird halt schon immer schwieriger. Und das ist das, was ich eben meinte mit, das wird halt schwieriger, indem die Schritte, die ich machen muss, mehr werden und indem die einzelnen Schritte obskurer, oder was heißt obskurer, aber nicht mehr so trennscharf sind und indem ich immer größeren Möglichkeiten, Spielraum habe, was ich halt machen kann.
Also da sind wir jetzt an dem Punkt, ich bin sehr gespannt, wo das jetzt hingeht, weil ich glaube, ein gutes Puzzle braucht eine Idee. Und einfach zu sagen, wir haben jetzt hier mittlerweile 20 Mechaniken eingeführt und das nächste Puzzle ist halt, ich stopfe die einfach in ein Puzzle, weil dann wird es schwieriger. Das tut's für mich noch nicht. Bin schon der Meinung, da bin ich komplett bei dir, du brauchst eine Dramaturgie. Das heißt, insgesamt werden die Puzzles schwieriger. Aber schwieriger, stimmt das überhaupt? Oder werden sie für jemanden schwieriger, der jetzt komplett neu ins Spiel kommen würde? Also die Puzzles müssen doch eigentlich mit deinen Fähigkeiten wachsen. Du gewöhnst dich an Mechaniken, du lernst, du verinnerlichst gewisse Dinge und deswegen kannst du mit schwierigeren Puzzles umgehen. Also mit schwierigeren für Leute, die noch nie eins in dem Bereich gemacht haben.
Ja, aber das ist ja genauso wie mit Kampf. Also da ist ja, ne, wenn ich da jetzt kämpfe in einem Spiel, ist es ja genau dasselbe. Ich werde immer besser, meine Gegner werden immer schwerer. Das würde ich sogar analog genauso hier auch sehen. Das heißt, es ist natürlich eine relative Schwierigkeitssteigerung innerhalb des Spieles und es muss natürlich immer so sein, oder man möchte gerne erreichen, dass der Spieler da wie mit der Karotte durchgezogen wird und immer halt ein bisschen mehr. Du musst ja auch gucken, keine Ahnung, wir haben eben gerade vorab, haben wir lustigerweise über so Escape-Bücher gesprochen. Und es gibt halt auch Bücher, die haben halt einen total unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad. Das fühlt sich dann halt nicht gut an, wenn du dann halt ein so ein Rätsel hast, was dann so billo einfach ist, wo du dir an den Kopf schlägst und sagst, was haben die sich denn hierbei gedacht? Das ist ja so einfach. Und dann am nächsten Tag oder im nächsten Raum hast du dann ein Rätsel, was so ultra schwer ist, dann bist du halt auch raus. Das heißt, dieser Flow sozusagen, dieser Steigerung passend zu dem, was du kannst, ist halt total wichtig. Kennst du Baba Is You?
Ja, ja.
Würdest du das als Rätselspiel bezeichnen?
Also Baba Is You, ganz kurz erklärt, ist ein Spiel, ein Sokoban-Spiel. Sokoban heißt, man schiebt Blöcke durch den Raum, um ein Ziel zu erreichen. Und der Trick an Baba Is You ist, auf denen stehen Wörter und die Wörter ergeben Regeln. Zum Beispiel Wall is Stop bedeutet, Wände kann man nicht verschieben. Wenn ich jetzt Stop wegschiebe und da Wall is Baba hinschiebe, dann sind plötzlich alle Wände Baba. Baba ist der Spielercharakter. Also da ändert man sozusagen durchs Schieben die Regeln. Jetzt habe ich das Spiel erklärt, jetzt musst du deine Frage nochmal stellen.
Meine Frage ist, ob das für dich auch ein Rätselspiel ist und wie du das da mit der Steigerung siehst, weil Das wird ja richtig abstrus hinten raus. Du hast ja gerade schon so ein richtig abstruses Rätsel erklärt. Manche davon sind ein bisschen einfacher, sowas wie, keine Ahnung, die Flagge ist das Ziel und dann kannst du da was anderes anstatt Flagge hinschieben und dann ist es neben dir und dann gehst du da hin und hast gewonnen. Also
ich würde auf jeden Fall sagen, dass Baba Is You als Puzzle Game designed ist. Ganz interessant, ich glaube, man könnte mit den Methoden von Baba Is You auch ein Spiel machen, was weniger Rätselspiel ist, sondern was, wo ich halt verschiedene Sachen einfach machen kann und ausprobieren. Aber die einzelnen Level in dem Spiel sind schon mit einer Idee designed. Das heißt, wie kann man das lösen, wie kann man es nicht lösen? Und tatsächlich haben mir die Level, wo einfach ganz viel reingemüllt war, wesentlich weniger Spaß gemacht, als die, die eine klare Idee vermittelt haben.
Ja. Ja, okay, wenn du das meinst, dann stimme ich ja zu. Also ich glaube schon, dass das auch eine kleine Story erzählen muss, was da passiert und die halt konsistent passen muss. Bei Super World haben wir das auch. Vieles kommt halt aus dem Kontext, dass das halt in einem Kinderzimmer spielt und das ist auch schon im Hintergrund, das hat nicht jeder Spieler bisher mitbekommen, aber es gibt verschiedene Handlungs- und Erzählstränge. Da passt, die Charaktere haben alle eigentlich einen Sinn und haben auch eine Agenda. Ich glaube, die wird man erst so richtig sehen, wenn das Spiel komplett ist. Aber genau, und dadurch ergibt sich aber häufig dann der Kontext. Also das sind dann so, also es gibt einen Grund, warum diese Jungs zum Beispiel, ich bleib mal immer wieder bei diesem Beispiel, weil ich möchte das nachher noch auflösen, wie man das gewinnen kann. Außer David ruft mich dann an und sagt, das musst du wegpiepen, das darfst du nicht verraten. Ich glaube, es ist aber nicht so dramatisch. Auf jeden Fall, also wenn ich jetzt diese Jungs da nehme, die dann da stehen und dich da nicht reinlassen, dann ist es, die haben halt einen Grund, warum die da stehen und wer die sind und warum die dich da nicht reinlassen. Das verstehst du vielleicht alles noch nicht, aber in dem Moment, wenn du dann die Welt weiter erkundest und das dann rausfindest, dann hilft das dir auch zu überlegen, was die Lösung halt dafür ist. Ja, also ich denke, da hast du recht. Die guten Sachen haben tatsächlich irgendeinen Kontext oder sie sind halt super abstrakte Steigerungen von, keine Ahnung, wir können ja auch noch mal kurz über The Witness reden in dem Zusammenhang, oder?
Ich weiß nämlich, dass du das ist gerade in meinem Kopf drin, weil ich wollte über Zusammenhang reden.
Puzzles, sehr schön.
In Puzzlespielen stehen nämlich so gut wie nie alleine, sondern es gibt immer das Puzzle davor und das Puzzle danach. Oder vielleicht ein arbiträres Puzzle davor und ein arbiträres Puzzle danach. Und du kannst dieselben Puzzles nehmen, in eine andere Reihenfolge bringen und plötzlich wird eins komplett unlösbar. Oder du bringst sie in eine andere Reihenfolge und sie werden trivial.
Ja, das stimmt. Auch da finde ich Supra World so ein geiles Beispiel, weil du relativ, ne, du hast ja so eine kleine offene Welt und es passieren halt Sachen, die nicht in der richtigen, also die du nicht in derselben Reihenfolge machst. Und es ist tatsächlich so, da wird es auch aus Designsicht unfassbar schwer, wie du das halt hinkriegst, dass du sozusagen dir nicht selber die ganze Zeit ins Knie schießt, beziehungsweise dann der Spieler vielleicht, da ist Portal halt echt einfach ein geiles Beispiel, die sperren dich in den Raum, das ist vom Setting her schon erklärt, warum du in diesem Experiment, ne, du bist da, machst da halt Experimente, du machst da Tests, genau, also da ist das Setting einfach super, super klar und sperrt dich halt da ein und dann ist das auch super. Aber in dem Moment, wenn du das natürlich öffnest und in dem Moment, wenn du da nicht eine Linearität drin hast und der Spieler selber entscheiden kann, ach, ich mache jetzt erst das und dann mache ich das und dann kriege ich vielleicht auch noch auf dem einen Pfad irgendwie eine Fähigkeit, die dann puzzelmäßig in anderen wieder anwendbar sind, dann wird es richtig, richtig schwer. Weil dann musst du halt wirklich, dann musst du alles mitdenken und dann wird auch, und das sehe ich bei Supra World, deswegen finde ich das Spiel auch so geil und arbeite da so gerne dran, dann wird da nämlich eine Simulation auf einmal draus. Dann wird das nämlich nicht mehr ein reines Puzzlespiel, sondern dann geht es darum, ich habe zum Beispiel, gibt es einen Sponge-Suit, also so einen Anzug, wo du halt Flüssigkeiten aufsaugen kannst. Da kannst du auch, es gibt auch Farben im Spiel, es gibt auch Wasser im Spiel, es gibt Rätsel, wo du Wasser hinbringen musst, um irgendwas groß werden zu lassen oder irgendwas zu bewässern und so weiter. Und auf einmal baust du keine Puzzle mehr, sondern du baust die Systeme und da sind wir wieder bei dem, was du sagst, das braucht halt irgendwie einen schönen Kontext. Dann auf einmal kommt der Kontext halt dadurch, dass ich halt diese lustigen tollen Situationen habe. Ich kenne gleich mal, das mache ich aber gleich erst noch eins meiner das erste Puzzle, was ich in dem Spiel eingebaut habe. Ich liebe das bis heute. Und das ist nämlich auch so eins, wo es darum geht, was habe ich denn alles in der Welt? was für Logik haben wir in der Welt, welche Puzzle können wir damit noch bauen und nicht, ich will dieses Puzzle bauen und jetzt bringe ich halt diese ganzen Regeln sozusagen mit rein, sondern genau umgedreht so, hey, welchen Spielraum habe ich denn als Spieler und was kann man sich denn für wilden Scheiß noch ausdenken?
Genau, kleiner Seitenast, wie gehe ich ran, wenn ich Puzzles entwickle? Es ist immer ganz gut, wenn ich eine Art Sandbox habe von meinem eigenen Spiel, Mitteln des eigenen Spiels und einfach mal rumprobiere. Was passiert denn, wenn ich jetzt die Mechanik so einsetze? Was passiert denn, wenn ich jetzt hier rüber hüpfe? Was passiert denn, wenn ich die Level-Geometrie ein bisschen ändere? Das ist oft ganz toll, diesen Zufall mit reinzunehmen in der Entwicklung von Puzzles, weil du dann beim Zufall eben auch in der Welt deines Spieles Sachen entdeckst, wo du sagst, oh, das ist aber ein toller Effekt. Und das dann später in ein Puzzle zu gießen und zu formalisieren, ist oft eine schöne Sache.
Das geht aber auch meiner Meinung nach nur mit einer bestimmten Art von Spiel oder das geht mit einer bestimmten Art von Spiel nicht. Also nehmen wir jetzt diese Adventures, wo du halt fest gezeichnete, jetzt gerade wenn man die alten 2D-Sachen nimmt, fest gezeichnete Sachen hat mit festen Animationen, die sind ja, ich hatte ja meine Tochterfirma von Dedelic, das heißt, da habe ich relativ viel von Deponia mitbekommen und die haben zwar auch viel iteriert, aber letztendlich ist da relativ wenig Spielraum für links und rechts und nochmal iterieren und Sachen ausprobieren. Ich glaube, Ron Gilbert macht das schon so, dass der sehr früh, es gibt ja irgendwie von, wie heißt das Spiel nochmal? Wie ist das, was er jetzt vor Monkey Island gemacht hat?
Thimbleweed Park.
Ja, genau, Thimbleweed Park. Davon gibt es ja zum Beispiel auch Prototypen, die man mal gesehen hat und gezeigt wurden. Und da sieht man, dass der halt super schnell das zusammenkloppt und dann iteriert. Weil nämlich das Problem bei der Produktion von solchen Spielen echt ist, dass du so eingeloggt bist und dann nicht mehr sagen kannst, ja, ich ändere da jetzt nochmal schnell was. Da ist natürlich ein 3D-Spiel, was ein bisschen regellastiger ist, wesentlich anders, so ein Portal oder so, viel, viel besser. Ich habe die ganzen Elemente, ich programmiere die ganzen Elemente, wie du dann sagtest, ich habe Testlevel, ich schmeiß Sachen zusammen und gucke mal, was funktioniert halt ganz gut. Deswegen glaube ich auch, dass diese alten Adventures, da hat sich halt jemand eine Lösung für ein Rätsel ausgedacht, vielleicht mal noch eine zweite, weil die nicht zu sehr wehtat beim Implementieren, aber mit Lokalisierung und mit Sachen zeichnen und so weiter, bist du halt irgendwann an einem Punkt, wo du nicht viel Spielraum hast, da jetzt noch viel rundherum zu probieren.
Ja, aber das Mindeste, was du ja machen könntest, wäre dann die Playtester, die mit ihren Lösungen kommen, dann einzubauen, dass die entweder klar abgelehnt wird aus einem Grund und dann auch begründet oder sie halt auch als alternative Lösung zu erlauben.
Ich glaube, du kannst die meisten alten Adventure-Spiele besser machen, indem du kontextsensitives Feedback einbauen würdest. Also viele Sachen, selbst richtig bescheuerte Sachen wie das berühmte Schafsrätsel in Baphomets Fluch. Da verweise ich jetzt auch auf eine Stay Forever Folge, die ist im freien Feed verfügbar. Dazu, da reden sie auch darüber. Das ist halt ein sehr obskures Rätsel, wo man eine Fähigkeit einsetzen muss, die man sonst nie im Spiel einsetzt. Da klickt man, glaube ich, doppelt oder irgendwas. Ich weiß es gar nicht mehr genau, ich habe es vergessen. Es war auf jeden Fall eine Fähigkeit, die du sonst nie im Spiel einsetzt, nur bei diesem einen Rätsel, das eine einzige Mal. Und die würde sich schon automatisch auflösen, wenn der was dazu sagen würde. Also wenn du es falsch machst und er dann einen kontextsensitiven Kommentar gibt, der dich dann wenigstens auf die richtige Bahn läuft. Das heißt, oft ist es, glaube ich, lösbar, indem man jetzt nicht unbedingt 1000 Lösungen macht, aber indem man ein bisschen pfiffiger die Texte schreibt.
Ich glaube, es war eine Ziege, ist aber eine gute Überleitung zu...
Ach stimmt, das hieß das Ziegenrätsel.
Ist eine gute Überleitung, near misses. Das ist natürlich auch ganz wichtig, wenn ich irgendwas ausprobiere und das scheitert so ganz knapp und ich bin mir nicht sicher, ob es gescheitert ist, weil ich schlecht performt habe oder weil es eine falsche Lösung ist, dann sollte ich das auf jeden Fall auch sein posten und sagen, hey, nee, probier das hier gar nicht erst weiter, weil sonst kannst du ja ewig Zeit verbringen, wenn das Timing so ganz knapp nicht geht oder so.
Ja, wir reden natürlich jetzt sehr abstrakt über die Sachen, aber ich verstehe schon, was du meinst. Lass noch mal kurz, wir hatten eben die Witness, The Witness angefangen, ja, anzuschreiben. Das möchte ich nicht so stehen lassen, weil das ist ja so ein Puzzlespiel und das baut ja aufeinander auf und das hat ja, ist aber auch trotzdem irgendwie offen und ich weiß, dass du es gespielt hast.
Ja, habe ich. Was ist deine Frage dazu?
Ja, wir hatten da eben gerade drüber angesprochen und du hast angefangen darüber zu reden, wie der Zusammenhang zwischen Puzzlen ist.
Ja, bei Witness ist es so, dass die Puzzle fast alle in Clustern im Spiel sind. Das heißt, du hast eine relativ natürliche Reihenfolge. Du musst sie oft gar nicht in der Reihenfolge machen, aber es wird sehr nahegelegt. Und The Witness schafft es halt, dir Mechaniken oder Ideen in den Kopf zu pflanzen, wie man bestimmte Puzzle angehen soll und wie die Regeln der Puzzles sind. Das heißt, das erste ist dead simple, das ist einfach, da kannst du nichts falsch machen. Wenn du das erste Puzzle in so einer Reihe machst, dann ist es eigentlich nur eine Aktion, so wie du das vorhin definiert hast. Also ich würde den roten Knopf drücken und dann geht die rote Tür auf. Und dann gehst du durch die rote Tür und dann im nächsten Raum sind zwei Knöpfe da, ein blauer und ein grüner und es ist eine grüne Tür da. Was machst du?
Also ich würde erstmal den roten Knopf drücken, einfach um zu sehen, was passiert. Ich bin auch bei Stanley Parable nie da lang gelaufen, wo der Sprecher das gesagt hat. Aber ich glaube, das ist eine Spielertypenfrage. Ja, also ich würde natürlich den roten Knopf drücken, nachdem ich den grünen ausprobiert habe.
Also du drückst den Knopf, der die Farbe der Tür hat. Aber du kannst natürlich auch den anderen drücken und lernst auch was dabei. Nämlich das Spiel gibt dir, in The Witness ist das so, das Feedback, falsch, geht nicht. Also du kannst auch, das ist übrigens ganz interessant, weil das so die wissenschaftliche Methode ist, du versuchst da nicht nur, oder du bist sogar schlechter, wenn du nur versuchst, deine Theorien positiv zu bestätigen, sondern man kann Puzzles viel leichter lösen, indem du Theorien falsifizierst, indem du was ausprobierst, was nicht klappen soll, weil du dann manchmal zu Sachen kommst, die du vielleicht nie entdecken würdest. Also es ist super problematisch. Also da gibt es so ein ganz berühmtes Beispiel ich sage Zahlen und du sagst eine nächste Zahl, die gültig ist in dieser Reihe. Und jetzt sage ich 2, 4, 6. Und dann sagst du eine Zahl.
8.
Und dann sagst du wahrscheinlich 8. Dann sage ich, ja, das ist eine gültige Zahl. Sag noch eine Zahl.
10.
Ist eine gültige Zahl. Und dann kommst du ganz schnell drauf, dass du sagst, ja, die Regel, die dahinter steht, ist, es ist immer 2 mehr. Aber nein, 24 ist auch eine gültige Zahl, 104 ist eine gültige Zahl, 108 ist eine gültige Zahl. Alle geraden Zahlen sind gültig. Weil du erkennst die Regel nicht, weil du schon eine Hypothese in deinem Kopf entwickelt hast und dich darauf festlegst. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass wir von den meisten SpielerInnen erwarten können, dass sie über Falsifizierung rangehen. Also vielleicht ist es sogar ein schlechteres Puzzle, wenn ich das erwarte, weil die meisten werden das einfach nicht machen.
Ja, weiß ich gar nicht. Also ich finde, Stanley Parable ist da eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil sie dich ja sozusagen mit dem Narrator sogar auf eine falsche Fährte locken wollen und du dann ja sogar absichtlich falsche Sachen machst, die dann wiederum richtig sein können oder falsch. Also ja, also ich finde den Gedanken eigentlich, ganz, ganz gut. Und wenn ich überlege, wie ich Portal gespielt habe, klar probierst du auch mal Sachen aus, wo du eigentlich weißt, dass die nicht funktionieren werden, aber trotzdem lernst du halt was dabei. Und im Minimum ist es lustig. Also jetzt gerade bei Portal, ich habe da sehr gute Erinnerungen zu zweit dran, wie wir uns gegenseitig getötet haben durch Quatsch und dann aber auch Situationen hatten, wo man dann so einen Aha-Moment hatte, so, oh, was, das geht? Dann können wir das ja da anwenden. Also wo man was ganz anderes machen wollte, das ist ja auch ein bisschen so, ja. Also man hat sozusagen was Falsches gemacht und hat dadurch aber eine Erkenntnis gewonnen.
Was fandst du die schlechtesten Puzzles in Portal?
Oh, es ist so lange her, dass ich das, glaube ich, nicht mehr gut hinkriegen kann. Weißt du welche, die du schlecht fandest?
Also für mich waren das die, wo ich viel Geschicklichkeit gebraucht habe.
Ja,
weil ich dann nie so genau wusste, habe ich es jetzt falsch gemacht. Also vor allem die, wo ich in ein Portal reinhüpfen muss und dann komme ich wieder raus und muss wieder reinhüpfen und so. Da war ich damals spielerisch noch einfach so schlecht, dass ich nicht wusste, war das jetzt eine gute Idee oder nicht.
Ja, okay. Wenn du das so sagst, dann kann ich mich ja bei Portal 2 vor allen Dingen an diesen blauen und den orangen Clipper erinnern, wo der eine dich irgendwie schnell macht und der andere dich bouncen lässt. Oh, und da bei dem Bouncen vor allen Dingen war das manchmal schwer abzuschätzen, habe ich das jetzt nur gerade knapp nicht geschafft und das ist aber eigentlich die Lösung oder ist es halt einfach nicht die Lösung. Ich glaube aber bei solchen Sachen muss man echt mit dem Leveldesign sehr aufpassen. Bei Supraworld zum Beispiel legt der David totalen Wert drauf. Also ich bin zum Beispiel First-Person-Jump-and-Run richtig scheiße. Ich bin in dem Team immer derjenige, der die Ecken testen muss, ob man da wirklich auch hochkommt. Und dann immer im Zweifel für den Angeklagten sozusagen zu machen, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du so Ja, also wenn du das nicht abschätzen kannst, was das jetzt bedeutet. GTA, ich weiß gar nicht, welches GTA das war, GTA 3 oder so. Es gab eins der GTAs, die hatten ganz, ganz klare Regeln, wie hoch ist ein Zaun, wie hoch ist eine Mauer, über die ich drüber klettern kann und was ist zu hoch. Und die Sachen waren auch nicht irgendwie so, es gibt einen kleinen Zaun und einen mittleren Zaun und einen großen Zaun, sondern die waren immer alle dieselbe Höhe. Das schränkt natürlich das Leveldesign ein. Auf der anderen Seite hast du nicht diese Situation, wo du denkst, du kannst was machen und dann kannst du es halt doch nicht machen, weil es gibt halt nichts Frustrierenderes. Und das kannst du halt auf Puzzle halt auch übertragen. Ja, also wenn du halt immer, wenn du sozusagen das knapp schaffen oder nicht schaffen kannst und dann nicht klar weißt, hab ich es jetzt nur falsch gemacht oder ist es nicht die Lösung, da kann man sich halt auch richtig dran abarbeiten.
Weißt du, was genauso frustrierend ist? Ich löse ein Puzzle und habe nicht verstanden, warum ich es gelöst habe.
Ja. Ja, das gibt's, glaube ich, das gibt's erstaunlich oft, finde ich. Das gibt's vor allen Dingen viel in solchen Adventure-Spielen, meiner Meinung nach. Da gibt's auch ganz viele Situationen, wo du das Rätsel löst und dann erst hinterher die Lösung verstehst. Also, dass du nicht vorher sozusagen das zurechtgelegt hast, sondern so eine Art Trial and Error, du machst das oder du denkst, das könnte irgendwie gehen und dann geht's auch, aber es ist nicht dieses, das geht, sondern mehr so ein Verzweiflungsausprobieren und dann hinterher sagst du, ach, so ist das gedacht. Das ist super frustrierend. Also ich finde diese Aha-Momente, die müssen halt echt beim, und deswegen ist es auch so schwierig, so solche Puzzle zu designen. Du willst den Spieler in einen gewissen Zustand bringen, dass der sozusagen, du spielst ja super viel mit den Informationen, die der zum Zeitpunkt halt des Rätsels haben soll. Und dann guckst du ja auch, wie obskur oder wie versteckt sind die Informationen und wie, ja, wie blurry, also wie blurst du die Informationen, da kann ja jemand stehen und kann dir die Lösung sagen, ja, das ist ja Quatsch, oder da kann jemand stehen und der kann dir einen Hinweis geben, oder da kann jemand stehen und der guckt nur irgendwo hin, oder da, also weißt du, was ich meine, es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, wie kriegt der Spieler die Information und wie klar ist die Information, und dann kommt natürlich, nicht alle Spielerinnen und Spieler haben dieselben dasselbe Wissen, denselben Wissensstand aus der echten Welt oder den, es gibt halt auch dumme Menschen, nein, das wollte ich nicht sagen, es gibt halt eine große Bandbreite von, ja, in dem Fall ist Wissen wichtig, aber halt auch, das heißt, du willst es eigentlich im Spiel behalten, es darf eigentlich nichts sein, was du von außerhalb wissen musst oder solltest, und dann musst du auch noch gucken, für eine relativ breite Gruppe von Leuten, wie klar und deutlich sagst du es. Nicht, dass es auf der einen Seite für die einen total langweilig wird, weil es offensichtlich war, und oder auf der anderen, an dem anderen Extrem, ist halt einfach nur von zwei Leuten über verstanden wird, was du von denen willst.
Ja, auf jeden Fall. Also da ist auch The Witness nochmal ganz interessant, um zu sehen, wie man Puzzle beibringt oder Mechaniken beibringt. Was da auch oft ein Trick ist, du machst eine Lösung von dem Puzzle und dann kommt das nächste und du wendest genau die gleiche Lösung an und da funktioniert es aber nicht. Und dadurch, dass du eben geprimed bist und die gleiche Lösung anwendest, kriegst du eben genau die Lücke der Erkenntnis, die du brauchst, um das zweite Puzzle zu lösen.
Weil du dann einen anderen durchgespielt?
Ansatz machen musst. Ja, habe ich durchgespielt. Auch den Time Trial.
Okay. Ich bin abgeprallt irgendwann, weil es mir tatsächlich zu pseudo-intellektuell wurde. Ich habe irgendwann den Punkt gehabt, wo ich das Gefühl habe, ich spiele jetzt gegen den Designer und nicht mehr, ich spiele jetzt ein schönes Spiel, weil ich das Spiel spielen will, aber das bin halt ich. Da sieht man halt, wie unterschiedlich die Typen so sind, die das...
Ja, ich bin eher am Drumherum abgeprallt. Mit Jonathan Blow wird da so philosophisch seltsam. Aber ja.
Das meine ich.
Die Puzzles selber fand ich sehr, sehr spannend und sehr gut designt. Und es gibt ein paar super obskure, die dann, ja, aber trotzdem dann auch hinterher verstehen.
Ja. Findest du das hier so Deduktionsspiele wie Opera Dinn oder Case of the Golden Idol? Sind das für dich auch, erzählen die auch zu den Puzzlespielen?
Das ist interessant. Opera Dinn hat Puzzles drin. Ich glaube nicht, dass jede Deduktion ein Puzzle ist, aber manche folgen schon diesem Muster. Ich kriege ein Hindernis, wo ich dann zum Beispiel weiß, okay, ich könnte diese Person identifizieren im Spiel, wenn ich XY wüsste. Wenn ich zum Beispiel wüsste, wo, der Typ hat Tattoos, was bedeutet das? So, jetzt habe ich das Hindernis und wenn ich dann einen Plan machen kann, wie ich da rauskriege, was das für eine Bedeutung hat, dann kann das schon wieder in eine Puzzle-Richtung gehen. Und da gibt es ein paar Sachen, ich will es jetzt nicht groß spoilern, da gibt es ein paar Sachen in Obra Dinn, die dann schon so Puzzle-Charakter haben.
Also ich finde, das ganze Ding ist ein Puzzle. Also du hast ja quasi, das kann man ja sagen, also wir haben ja schon mal in einer Folge, glaube ich, über Obra Dinn gesprochen, ne? Also ich will das jetzt nicht nochmal genau erklären.
Also über Deduktion an sich haben wir geredet.
Genau, und da kam aber Obra Dinn auch nochmal vor. Ich will das Spiel jetzt nicht nochmal im Grunde. Aber das Hauptkern des Spiels ist ja, dass du dieses Buch hast, wo du im Grunde genommen als allererstes mal alle Namen den Gesichtern zuordnen willst, dass du wissen willst, wer hat wo geschlafen, also einfach diese Informationen zu sammeln. Und das ist meiner Meinung nach ein riesengroßes, sehr komplexes Puzzle, was du dann selber erstmal runterbrechen musst in Einzelteile. Und dann hast du diese Situation so, ach, der mit dem Tattoo hat in der Hängematte neben dem geschlafen und dann habe ich so, das heißt, das muss der sein. Also das heißt, meiner Meinung nach ist das sogar, ist es so? Und bei Case of the Golden Idol finde ich es halt auch, weil da hast du ja auch dieses, du sollst nachher sagen, was da in dieser Situation passiert ist. Also wie gesagt, wer nochmal über diese beiden Spiele was hören will, der hört sich eine alte Folge von uns an über Deduktionsspiele.
Ich glaube Shadow of Doubt war das.
Genau, das war für Shadow of Doubt und in dem Zusammenhang haben wir darüber nochmal gesprochen. Und in dem, und ich finde, das sind super klassische Puzzlespiele eigentlich, weil ich die ganze Zeit suche ich Informationen und dann habe ich, wenn ich die richtigen Informationen habe und verknüpfe in meinem Kopf, habe ich diese Aha-Momente und dadurch kann ich das Rätsel lösen, was ist hier passiert.
Ich glaube, warum ich jetzt nicht direkt das so bezeichnet hätte, aber fein, deine Argumentation finde ich fein, ist, weil da noch eine Stufe dazu kommt. Nämlich, ich muss mir sozusagen die Mechaniken noch selber erarbeiten. Also zum Beispiel zu sagen, ich muss mir jetzt alle Liegen angucken in dem Spiel, um rauszukriegen. Da muss ich erstmal überlegen, was könnte überhaupt eine Mechanik sein, die mir im Spiel hilft. Ich finde, das ist fast noch eine Ebene draufgesattelt über jetzt die normalen Puzzles, die man in anderen Spielen findet.
Ja, verstehe. Aber dreh's mal um. Jetzt überleg dir mal, du würdest so ein Spiel designen. Überleg mal, du würdest Obra Dinn designen. Wie würdest du da vorgehen?
Oh. Gib mir noch einen Ansatzpunkt. Ich weiß gar nicht, naja, wo ich
also
anfangen soll.
Du hast jetzt die grundsätzliche Idee. Das Grundframework ist halt da. Du weißt, dass du halt, ne, du hast auch grob diese Story. Und jetzt möchtest du halt, da gibt es ja verschiedene Szenen und es gibt ja verschiedene Informationsverknüpfungen. Wenn man da jetzt sich überlegen würde, ich überlege halt, also meine Frage ist ein bisschen provokativ. Weil ich glaube, die Vorgehensweise, die man an den Tag legen muss, um das so, wenn ich mir überlege, wie nachher der große Masterplan aussehen würde für dieses Spiel, mal angenommen, man würde sich das vorher alles sehr genau überlegen und nicht, man findet die Sachen Schritt für Schritt beim Iterieren raus oder fängt irgendwie vorne an und hört hinten dann auf, sondern wenn man da so einen Plan hat, wie würde das, also, meine Frage ist deswegen so provokant, weil ich glaube, das ist ein Puzzle. Also das
ja,
ist halt
okay,
ein Puzzle.
Also wie fange ich an? Ich fange mit dem Ende an, wenn ich ein Puzzle designe. Also erstmal, was habe ich denn für Mittel? Was will ich denn überhaupt rauskriegen bei Obra Dinn? Das ist relativ simpel. Ich will Identitäten rauskriegen. Das heißt, ich habe irgendeine Person in einer Szene und will wissen, wer ist das? Ich will wissen, wie die umgebracht wurde und von wem. Ist das richtig? Schon.
Ich glaube, das große Ziel ist natürlich zu wissen, was ist auf diesem Schiff passiert und dann weißt du, es sind alle tot und dann willst du rausfinden, warum sind die gestorben und dabei findest du halt dann raus, was da passiert ist und wie, am Schluss willst du eigentlich die Geschichte erzählen können, ab wann ging das schief und warum ist das Boot leer angetrieben worden?
Genau, aber wenn ich mir jetzt ein Puzzle da rausnehme, oder willst du das Ganze wirklich?
Nee, ich glaube, mein Punkt war, das Ganze ist ein Puzzle.
Ach, das Ganze ist auch nochmal ein Puzzle.
Ja, ich glaube, das ist das eigentliche Ding. Weil, also wenn du Puzzle im richtigen klassischen Sinn sogar übersetzt wirst, das Erste, was du im Puzzle halt denkst, ist ein Puzzle. Also eins mit ganz vielen Teilen und du tust die halt. Und de facto stimmt das ja. Du hast bei Obra Dinn, du willst ein Bild malen und du hast ganz viele Puzzleteile und du guckst, wie die zusammengehören. Also es ist faktisch eigentlich wie das klassische Puzzle, was alle während Corona gemacht haben. Also du machst halt da so ein Puzzle. Und ich glaube, du designst das halt auch genauso. Du weißt das große Bild, du weißt, wie das Bild aussieht und dann brichst du das sozusagen in die Teile auseinander und guckst, wie die halt zusammengehören.
Ja, nur aus ganz vielen kleinen Puzzles entsteht das große.
Genau.
genau. Ja. Und da informiert dann wahrscheinlich wieder das eine Puzzle, das andere Puzzle und du versuchst es irgendwie, ja, im Grunde fängst du an, kleine Puzzleteile auszuschneiden und dann schaust du, wie kann ich die denn mit den anderen irgendwie verzahnen und dann wirst du irgendwann merken, alle Puzzleteile kriegst du nicht unter und dann nimmst du den großen Hammer und musst alte Puzzles, die du schon designt hast, wieder hinkloppen.
Ja. Ich habe jetzt gerade eben auch nochmal geguckt, was bei Wiki zu Rätsel steht. Ich lese das mal kurz vor, weil ich es jetzt gerade in dem Kontext nochmal lustig finde. Ein Rätsel ist eine Aufgabe, die durch Denken gelöst werden muss. Klar, soweit. Rätsel können dem Zeitvertreib, der Unterhaltung und der Bildung des Rätsellösers dienen. Ihre Lösung wird teilweise durch irreführende, mehrdeutige Angaben erschwert. So. Mhm. So, Entschuldigung, das ist natürlich jetzt irgendwie, passt jetzt, hätte man mal am Anfang sagen sollen, aber ich finde es ein bisschen lustig. Ein Rätsel ist eine Aufgabe, die durch Denken gelöst werden muss. Das ist ja sehr allgemein.
So, und, ja.
Das bringt mich halt auch zu dem Punkt, ich habe eine ganz provokante Aussage.
Ja.
Jetzt bin ich mal gespannt, was du dazu sagst.
Ja.
Sind nicht alle Spiele Rätsel?
Also wenn ich sage, dass es durch Denken gelöst werden muss, nein. Viele Spiele müssen durch Geschicklichkeit gelöst
werden. Okay. Aber selbst wenn du, ich glaube, die meisten Spiele, deswegen ist auch, also ich glaube, die meisten Spiele haben halt Rätselelemente. Selbst ein Doom hat Levels und Sachen, wo ich durch Cleverness da drauf kommen muss, wie benutze ich jetzt die Waffe, wie, worum gehe ich, was mache ich jetzt wie. Natürlich hat das nicht denselben Aspekt wie jetzt ein Baba Is You, was nur aus, wo alles sozusagen Rätsel ist. Aber ich glaube, dass grundsätzlich, wir reden ja immer von verschiedenen Skills. Du hast jetzt gerade schon den Skill der Geschicklichkeit genannt. Es gibt ja auch sowas wie Timing. Es gibt ja, also ich finde, das finde ich total spannend, wenn ich über Spielmechaniken dozentiert habe, dann habe ich das immer in drei große Bereiche eingeteilt. Mhm. Es gibt nämlich die mechanischen, also sozusagen, und das sind auch die, wo die Spiele früher angefangen haben. Ich mache irgendwas am Controller, ja, also ich bin sehr präzise oder ich habe ein gutes Timing oder ich früher die alten Spiele hier, wo du den, hier Winter Games und so, wo du den Controller schütteln, den Joystick schütteln musstest, da hat das was mit Ausdauer zu tun, de facto, wie lange kannst du das, wie schnell. Das heißt, das sind die mechanischen. Und dann gibt's die mittleren, das sind die mentalen und das sind halt da, wo sowas wie Strategie und Taktik und Management ist. Aber da ist halt auch, und darüber reden wir nämlich eigentlich die ganze Zeit, ist auch der Punkt der Cleverness. Und dann gibt es den dritten Aspekt, nur um das kurz abzuschließen, das sind meiner Meinung nach die Social Skills, also das heißt alles, was sozusagen, also jetzt gerade die ganzen Friendslop-Spiele, die jetzt kommen oder Among Us, das sind natürlich Spiele, wo es um Verhandlungen geht, wo es um bin ich überzeugend, also das sind ja reine, die in also das sind reine soziale Skills und man sieht so ein bisschen die Historie von, wir haben angefangen mit den mechanischen, dann gab es die große Phase der mentalen und jetzt sind wir sehr stark in diesen Social Skills drin. Und bei dieser Cleverness, ich hatte das damals für meine Dozenturen, hatte ich die immer so aufgelistet und Cleverness war immer ein Punkt und da habe ich immer genau darüber gesprochen, was ich jetzt hier auch schon gesagt habe mit verschiedene Steigerungen, wie klar und unklar sind die Sachen. Und dann, meine Frau ist ja Sprachtherapeutin und die hat halt auch Fragebögen für Kinder für solches Thema, so wie sind die kognitiv drauf oder halt, wenn jemand einen Schlaganfall hatte. Und dann hat sich das nämlich nochmal unterteilt für mich, dass halt dieses ich bin clever hat halt auch was mit Gedächtnis zu tun. Ja, also wie gut ist mein Gedächtnis, so memory-mäßig? Kann ich mir die Sachen merken? Muss ich mir das aufschreiben? Das nächste ist Mustererkennung. Wie gut erkenne ich im Grunde genommen, ne, also wenn ich dir jetzt irgendwie für einen Rätsel ein Bild gebe und da sind super viele Informationen drauf, wie gut erkenne ich eventuell, was da zusammenhängt? Finde ich vielleicht den Fehler da drin? Das ist also was mit Mustererkennung. Und dann gibt es dieses wirkliche Logik-Cleverness, über das wir hier, glaube ich, gerade sehr viel reden. Nämlich dieses, hey, ich mache Verknüpfungen von verschiedenen Themen und habe daher einen Aha-Moment. Oder siehst du noch andere?
Ja, ich hatte jetzt Transfer im Kopf, aber das hast du jetzt auch sozusagen erwähnt. Also, dass ich Analogien bilden kann zu anderen Sachen. Aber ja, überhaupt die Situation sehen zu können.
Ja, genau.
Wo leitest du mich denn überhaupt hin? Durch Licht, durch optische Reize, durch Soundreize, manche kriegen das überhaupt nicht mit. Da sind ja auch viele Sachen, die, wo das Spiel einem helfen kann oder nicht und wo die Fähigkeiten sehr unterschiedlich ausgebildet sind bei Menschen.
Ja, ja, also ich finde diese Mustererkennung oder überhaupt dieses, ich erkenne erstmal, was das Problem ist, das darf man auch nicht unterschätzen. Wenn ich zum Beispiel ein sehr realistisches Spiel habe, was super realistisch aussieht, dann habe ich natürlich super viel Neues. Dann ist es natürlich so ein Rohr zu erkennen, wann ich klettern kann oder das dann ein bisschen anders aussieht wie andere, ist natürlich viel schwieriger, als wenn ich halt ein Low-Poly-Spiel ohne Texturen habe, wo alles nur in Farben ist. Also die Bildinformationen, das ist ja auch, da sind wir halt aber auch wieder bei diesem, wie trennscharf sind die Sachen. Ne? Es wird halt weniger trennscharf, je mehr Informationen da sind, also ganz abstrakt gesprochen. Je mehr Informationen ich habe, desto schwieriger ist natürlich, die eine rauszufinden, die ich jetzt hier brauche. Ich finde, es gibt aber noch einen Aspekt bei Puzzlen und du hast den eben schon so ein bisschen erwähnt, nämlich den der Überraschung.
Mhm. Ja.
Hast du da eine Meinung zu?
Da wollte ich jetzt auch mittelfristig hinleiten. Ist ein Puzzle ohne Überraschung überhaupt ein Puzzle? Ist ein Puzzle, also wie integral ist das Aha-Erlebnis für ein Puzzle? Weil jetzt aus dem Bauch raus würde ich tatsächlich die These aufstellen, ohne Aha-Erlebnis, ohne Überraschung ist ein Puzzle keins.
Ja, aber dieses Aha-Erlebnis ist für mich nicht unbedingt die
Überraschung. Okay, dann trennen wir das gerne. Dann sind wir
genau,
erst
das würde
mal
ich glaube ich trennen, weil dieses Aha-Erlebnis ist, glaube ich, das, was beim Spieler ausgelöst wird, wenn er diesen Heureka-Moment hat, dass er eine Verknüpfung gefunden hat, die er total logisch findet. Und also, das mag ich übrigens an diesen Spielen auch. Und ich mochte diese Spiele schon immer, weil du bist dann auf dem Schulhof gewesen, hast mit jemandem über das Spiel gesprochen, als wir uns noch nicht übers Internet ausgetauscht haben. Und dann hast du dich darüber unterhalten. Und dann hast du auf dem Schulhof diesen Moment gehabt, oh mein Gott, ja. Das heißt, ich kann das vielleicht damit. Und dann habe ich mich ganz doll gefreut, nach Hause zu rennen und das auszuprobieren, wenn das dann geklappt hat. Oh mein Gott, war das super.
Aber was ist denn die Überraschung für dich? Ist es die ungewöhnliche Antwort, dass ein Rätsel eine ungewöhnliche Antwort hat? Oder ist das der Aha-Moment? Also wo willst du überrascht werden?
Also ich meine jetzt mit überrascht werden ist aus Designsicht halt den Spieler zu überraschen. Also weil es ist ja eine Sache zu sagen, ach, das ist ja alles offensichtlich, das mache ich jetzt so und so. Und du hast es eben ein bisschen angedeutet mit, dann mache ich das Rätsel, dann versuche ich die Lösung beim nächsten Mal wieder anzuwenden und dann geht die nicht, weil dann passiert halt nochmal, und dann gibt es halt nochmal eine überraschende Wendung oder, also es gibt halt einfach eine Sache, die dann doch nochmal besonders ist. Oder, also in Superworld gibt es da an mehrfachen Stellen, dann kriegst du halt eine neue Fähigkeit, die setzt du halt irgendwo ein und dann gibt es aber so ein Rätsel, wo diese Fähigkeit halt auch eingesetzt werden kann, aber wo es dann überraschend ist und wo du dich dann darüber freust und was dann vielleicht sogar einen komplett neuen Horizont aufmacht, wo du das noch überall anwenden kannst. Davon rede ich halt eher, wenn ich jetzt Überraschungen meine.
Also du stehst vor der grünen Tür, du drückst den roten Knopf und statt der grünen Tür geht die Erdbeere auf. Und du merkst, okay, es müssen überhaupt keine Türen sein, sondern du kannst damit alle Objekte öffnen, die gleiche Farbe haben. Ist das sowas? Was du nicht wusstest? Oder?
Nee, ich finde sogar dein Beispiel eben mit den geraden Zahlen und dem plus 2 okay. Ist auch so eine Überraschung. Mhm. Ja, also, und das sind, glaube ich, ich weiß es auch nicht genau, aber ich habe das Gefühl, das sind halt coole Momente, wo man sich so ein bisschen, ich glaube, das hilft halt nochmal so, dieses verkrustete Denken aufzubrechen und zu sagen, jetzt dadurch probiere ich halt auch nochmal andere Sachen aus. Ich kann es nicht so richtig greifen. Ehrlich gesagt finde ich es ein ziemlich schwieriges Thema, weil ich habe irgendwie, mein Bauchgefühl ist, je mehr solche Überraschungen du drinne hast, die dann aber konsistent weiter genutzt werden können, desto cooler ist es irgendwie. Wenn du gar keine Überraschung sozusagen hast, wie du dieser, dann habe ich das Gefühl, das bleibt halt so linear einfach, ja, wird ja. Halt schwieriger.
Genau, genau.
Aber vielleicht liege ich da auch falsch. Also ich habe jetzt nicht so viele Puzzlespiele-Design in meinem Leben, daher bin ich da nicht so fit drin.
Aber ist dir da wichtig, oder was macht den Unterschied, wenn du sagst, oh, das hätte ich vorher wissen können, oder, das ist jetzt was, womit ich nicht gerechnet habe, hätte ich aber auch nicht wissen können. Also, Erdbeere, die aufgeht, wenn du den Knopf drückst, würde ich sagen, hättest du nicht wissen können. Die Zahlenreihe, da blickst du hinterher drauf und sagst, okay, da habe ich einfach nicht weit genug gedacht, hätte ich vielleicht.
Ja, und aber diesen Moment finde ich halt geil, weil das bricht halt auf, diese Vorstellung, dass man, die Sache ist ja die, das ist jetzt ein bisschen auch eine Tangente, ich war letzte Woche auf einem Clowns-Workshop und bei dem Clowns-Workshop ging es halt auch ganz viel darum, Themen aufzubrechen. Weil man ja heutzutage, du gehst an irgendein Objekt dran, an eine Tasse und aus einer Tasse trinke ich. Das ist die Vorstellung. Dass ich eine Tasse vielleicht anders benutzen kann, funktioniert ja nur, wenn ich meinen Blickwinkel ein wenig ändere. Nämlich, wenn ich sage, oh, ich staune über irgendwas, ich bin da überrascht drüber, ich habe eine positive Geschichte so. Und jetzt zum Beispiel dein Beispiel mit, hier sag mal Zahlen, dann denke ich so, ja, ist plus zwei. Und dann sagst du was anderes, dann macht das bei mir ja mehr als nur diese Lösung, sondern das macht so, ach cool, da hätte ich auch nochmal anders drüber nachdenken können. Es wäre halt total, du hättest ja auch was, also es hätte ja auch irgendwie eine total bescheuerte Regel sein können, die ich nicht nachvollziehen kann. Ne? Also so eine dicke Formel, die jetzt zufälligerweise bei den ersten fünf Zahlen mit plus zwei funktioniert, aber dann irgendwie exponentiell, keine Ahnung, irgendeinen Scheiß macht, ja. Die hätte ich halt nicht rausfinden können, da habe ich auch keine Erkenntnis von. Aber wenn das sowas ist, wo ich das auch oder wie ich das anders anwenden kann, dann finde ich, ändert sich mein Blickwinkel auf Dinge und dann ändert sich auch nochmal Blickwinkel im Spiel vielleicht auf Dinge und dann öffnet es nochmal neue Möglichkeiten in meinem Kopf für coole Lösungen. Und rein menschlich gesehen bin ich vielleicht auch in dem Zustand zu sagen, ach, das ist nicht immer alles so starr, es gibt nicht eine Lösung, es gibt, ich kann auch noch mal links und rechts denken.
Also so ein Reframing. Ich würde da tatsächlich aber den Unterschied machen zwischen den beiden Typen. Das eine, was ich, wo ich sage, oh, in die Richtung habe ich einfach nicht gedacht, hätte ich aber irgendwie machen können. Und das andere, ich werde überrascht, weil mir das Spiel was zeigt, was ich einfach noch nicht wusste und jetzt weiß ich, okay, das kann ich auch. Ein interessantes Beispiel ist ÖOO. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es wird auch, glaube ich, nicht ÖOO gesprochen, sondern U oder so. Ist ein sehr reduziertes Spiel oder Libye auch. Also zwei sehr spannende Spiele, weil du da die Sachen selber entdeckst. Und ÖOO macht es so, die zeigen dir immer ein Problem und das ist unüberwindbar. Und dann musst du, dann hast du aber eine Möglichkeit, rechts weiter zu gehen. Und dann gehst du rechts weiter, weil du kannst das Problem nicht lösen. Und dann machst du einen ganz anderen Abschnitt im Spiel und löst ein Problem. Und danach weißt du, ah, mit den Mitteln, mit denen ich das gelöst habe, kann ich jetzt auch das erste Problem lösen.
Ja.
Und der Witz ist, aber die Mechaniken im Spiel ändern sich überhaupt nicht. Das heißt, eigentlich kannst du von Anfang an alles lösen, wenn du es wüsstest.
Ja, sowas finde ich mega.
Aber es ist nicht so, dass du dann denkst, ach, da hätte ich ja drauf kommen können. Sondern schon so, ich wusste nicht, dass diese Mechanik noch so und so einen extra Dreh hat.
Ja, ich finde beides super. Also das sind beides, glaube ich, Sachen, die halt das Salz in der Suppe machen. Weil wenn du das gar nicht hast, dann glaube ich, dann hast du halt einfach nur eine Steigerung von den Sachen. Ist aber auch nur so ein, ist auch tatsächlich nur so ein Bauchgefühl. Ich habe nur dieses Gefühl, diese Überraschungsmomente, die finde ich immer ziemlich cool, weil die irgendwie meinen Blickwinkel auf die Dinge halt nochmal ändern, wenn es denn gut gemacht ist. Der Gegenteil, das ist halt, ich finde bei Puzzle-Design, es ist super schwer, weil diese Gratwanderung aus, es ist offensichtlich oder es ist total obskur oder es ist zu leicht oder es ist zu schwer oder ich hätte nie drauf kommen können oder ich habe es aus Versehen gelöst. Die Gratwanderung ist sehr, sehr, sehr schwierig, weil da jeder halt anders dran geht. Das ist halt ein Riesenunterschied zu mechanischen Input-Sachen, wo ich halt einfach zur Musik irgendwie einen Knopf drücken muss oder reflexartig kommt ein Prompt und ich muss da mit so einem Quicktime-Event reagieren. Das ist natürlich wesentlich vorhersehbarer und klarer, was das mit Leuten macht, anstatt dieses hier so. Selbst ein Management-Spiel, selbst ein Strategiespiel, wo ich Entscheidungen treffe, ist da halt einfacher meiner Meinung nach als ein gutes Puzzlespiel. Ich finde, gute Puzzlespiele sind deswegen auch relativ rar. Also ich fange wirklich viele Puzzlespiele, ich mag das Genre sehr gerne, ich mag das vor allen Dingen, konsumiere ich das sehr gerne, aber ich merke auch, dass ich ganz schnell aufhöre, es zu spielen, wenn das halt so ein paar Regeln nicht einhält. Wie zum Beispiel Konsistenz. Und ich rede nicht mit Konsistenz mit der echten Welt. Mir ist das total egal, wenn das total wildes, verrücktes Zeug ist, was da passiert. Aber dann möchte ich, dass das innerhalb des Spiels bitte konsistent bleibt und nicht, jetzt bei dem einen Puzzle ist das erlaubt, aber bei einem anderen Puzzle würde dasselbe irgendwie nicht funktionieren, weil ich mir das als Designer nicht überlegt hatte.
Ja, was auch so ein Dropout-Moment für mich ist, ist, wenn jemand sagt, okay, ich mache jetzt das erste Puzzle, das ist die simpelste Version davon, wie man irgendwie das Puzzle machen kann. Und ich habe ein Endpuzzle, wo ich sage, oh, da ist eine coole Idee und ein Aha-Moment und vielleicht auch eine Überraschung. Und dann gehe ich als Designer hin und dekliniere jeden Zwischenschritt durch. Das ist, finde ich, das Langweiligste, was du machen kannst. Weil du machst dann immer das Gleiche und also der Schritt von dem einen Puzzle zum anderen Puzzle muss immer so groß sein, dass ich zumindest sage, oh, jetzt muss ich noch mal was nachdenken.
Ja, das ist es halt, ne? Also wenn du das, ich sehe das bei Matchtree auch als große Herausforderung. Ich habe echt die ersten 7 oder 8 Levels, habe ich super, super oft umgebaut und ich habe die immer Leuten gegeben, habe die spielen lassen. Und es war super erstaunlich, wie denselben Ablauf, dieselben Karten von 5 Leuten sind unterschiedlich im Schwierigkeitsgrad empfunden worden. Ne, einer ist da einfach durchgewandert und das andere Extrem ist in der zweiten Karte abgeprallt. Und dann muss ich halt genau hingucken, wieso ist er in der zweiten Karte abgeprallt. Und dann muss ich, eigentlich kann er mir das auch nicht erklären. Das ist nämlich das Nächste, was ich bei Puzzlespielen echt oft sehe, ist, dass die Menschen dir das nicht erklären können. Also die sagen einfach, ja, ist zu schwer oder habe ich nicht verstanden. Aber warum nicht und woran sie abgeprallt sind, da musst du eigentlich zugucken und dann musst du auch die Fresse halten und musst du einfach nur schauen, was die machen, ohne denen Hinweise zu geben, bis die richtig frustriert sind. Und dann kannst du die vielleicht fragen, was willst du denn gerade machen? Und dann sagen die dir was und dann denkst du dir, hä, wie bist du denn da drauf gekommen? Weil die nämlich vorher einmal falsch abgebogen sind. Ich habe das zum Beispiel bei mir im Spiel, weiß ich, dass ich im ersten Level was verbessern muss. Da steht, zieh bitte die 3 Bäume zusammen. Oder die 3 Büsche. Zieh die 3 Büsche zusammen. Da habe ich schon extra hingeschrieben, 3 Büsche und so. Und was machen die Leute? Weil sie solche Merch-Games halt auch mit 2 Sachen kennen, die sie zusammenziehen, habe ich Leute erlebt, die 2 Sachen zusammenziehen. Dann ziehen die 2 Büsche zusammen, das geht nicht. Dann sind noch 2 Bäume, dann probieren sie die zusammenzuziehen, geht auch nicht. Und ich habe schon echt 2, 3 Mal gehabt, wo ich daneben stand und das lange genug mir angeguckt habe, gesagt, was machst du jetzt? Er sagt, ja, ich würde jetzt aufhören, ich verstehe das Spiel nicht. Ich sage, ja, du musst 3 zusammenziehen, nicht 2. Also, ah ja, steht im Text. Also, ich werde da jetzt halt nochmal einbauen, dass dann das ausgeblendet wird, dass du dann einen Finger siehst, der über alle 3 Sachen drüber geht. Also, ich will damit nur sagen, das ist dann so eine Kleinigkeit, dass da jemand mit sozusagen einem anderen, der hat vorher halt so Merch-Games gespielt, indem man 2 Sachen so umdreht und dann passieren da halt Dinge. Davon hat er so viele gespielt, dass die Person dann festhing an der Stelle, weil sie das halt angenommen hat. Und das Problem hast du meiner Meinung nach bei dieser Art von Spielen ganz, ganz viel, dass die Leute halt mit vorgefertigten Meinungen da hinkommen und dann musst du die, und dann ist das Rätsel vielleicht gar nicht zu kompliziert, sondern es ist was total anderes. Es ist ein Hinweis, der dich so oft bringt und dann, das Problem ist dann, dieser eine Hinweis bringt dich so oft, dass du auf so einem ganzen Pfad falsch liegen kannst. Wenn du dann noch ein Spiel hast, in dem du frei rumrennen kannst und ein großes Inventar hast, dann rennt er vielleicht 2 Stunden durch die Gegend, nur weil er eine Sache nicht gesehen hat.
Das ist auch so krass. Schlechte UI, UX kann dazu führen, habe ich doch ausprobiert. Die probieren dann eine Idee aus und nur weil das Interface vielleicht nicht schnell genug reagiert oder anders bedient werden muss oder so, dann wird es komplett verworfen, für immer. Und das kann dir halt super leicht passieren, gerade am Anfang von so einem Puzzlespiel, dass die Spieler denken, dass sie was ausprobiert haben, was eigentlich richtig ist, aber aus irgendeinem Grund hat es nicht funktioniert. Und dann ist vorbei. Ja. Sense aus, wird nie noch einmal ausprobiert. Ist ja schon verworfen im Kopf.
Ja, deswegen finde ich diese Art von Spiele auch so schwierig zu machen, weil der Dropout, also die Leute, die dann vielleicht aufhören zu spielen, kann extrem hoch sein. Und du kriegst es, glaube ich, auch nur hin, wenn du es möglichst vor viele Leute vorbringst und dann die spielen lässt und dann guckst und dann wirklich an solchen Kleinigkeiten iterierst. Also nochmal, bei Supra World wird das sehr, sehr oft gemacht. Ich glaube, wir hatten jetzt gerade einen Streamer, der das gespielt hat, da hat David ganz viele Videos von gepostet. Und das sind wirklich Kleinigkeiten. Der guckt einmal nicht in die richtige Richtung oder der antizipiert, weil der Charakter irgendwo hinguckt, dass da irgendwas ist und dann ist er komplett auf dem falschen Pfad und häufig sind diese Sachen dann sogar zu lösen, indem man so eine Kleinigkeit ändert. Ja. Willst du die Lösung noch wissen von den Menschen?
Auf jeden Fall.
In dem Spiel gibt's halt so einen Hutshop und da kannst du, da steht immer so eine Figur, der kannst du einen Hut aufsetzen und dann ist das die neueste Mode, dann finden die alle immer so geil, dass sie diesen Hut aufsetzen. Das heißt, du musst halt einen Hut finden, der denen über die Augen geht und dann kannst du an denen vorbeigehen. Und ich liebe dieses Rätsel einfach, weil das ist so ein Aha-Moment gewesen. Ich bin einfach nicht drauf gekommen und irgendwann bin ich wegen was anderem in diesem Hutladen gewesen und sah diese Sachen rumstehen und dachte mir, oh mein Gott, Natürlich. Und das war so geil, weil dann setzt du ihn auf und dann rennst du dahin und dann siehst du, die haben halt auch Klamotten an, dass sie immer die neueste Mode tragen. Also sie tragen dann so eine bestimmte Klamotten. Das heißt, du erkennst, wer das alles ist, der da mitmacht bei diesem bei diesem neueste Sachen. Und dann stehen die da und sind verdeckt und gehst an denen vorbei und freust dich wie ein kleines Kind.
Wunderbar. Das sind doch genau die Sachen, wo man sich richtig festgebissen hat und dann irgendwann macht's Klick.
Ja, so ist es. Ja, spannendes Thema. Also war jetzt auch etwas unerwartet. Finde ich auch gar nicht so ein einfaches Thema, wenn ich ehrlich bin. Ich hoffe, es war trotzdem jetzt irgendwie spannend. Also ich fand es auf jeden Fall super interessant, mich mit dir darüber auszutauschen.
Ja, ich bin gespannt darauf, wann du mal sagst, easy Thema, habe ich genau erwartet, alles wunderbar. aber wenn ihr wissen wollt, wann das passiert, wenn Andreas das sagt, dann müsst ihr einfach den Podcast abonnieren und wir hören uns einfach in der nächsten Folge oder übernächsten.
Genau, wie in der übernächsten.
Na, in der übernächsten darf ich das Thema wieder sagen, da kannst du dann sagen, dass es genau
Ach so, ja. Ja, stimmt. Ja, ich bin gespannt, was ich wähle. Ich habe drei Sachen zur Auswahl gerade, auf die ich richtig Bock habe. Und eine davon weiß ich, die wird dich mal zum Schwitzen bringen. Mal gucken, ob wir die beim nächsten Mal haben.
Oh, sehr nett. Und schickt uns weiter eure Vorschläge. Ich finde es super schön, da einen Feedback-Kanal auch zu haben aus der Community.
Genau, dann vielen Dank. Danke dir, Marcel, und bis demnächst.
Bis nächstes Mal.